Vers 1, Kapitel 10. Und er, das heißt Jesus, brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordan. Dienst von Jesus in Galiläa war jetzt zu Ende und er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort für uns gekreuzigt zu werden, unsere Schuld ans Kreuz zu tragen, dafür zu bezahlen, begraben zu werden und aufzuerstehen. Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen. Und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder. Jesu Dienst war vor allem ein Lehrdienst. Und es traten Pharisäer herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Pharisäer waren eifersüchtig auf Jesus. Und es ist so eine traurige Sache, mit eifersüchtigen Menschen, auch mit gesetzlichen Menschen, statt sich zu freuen, dass andere heil werden durch Jesus, sind sie kritisch. Und sie versuchen Jesus, sie widerstehen ihm. Und sie fragen ihm: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Diesmal ist ihr Thema, wo sie versuchen, Jesus ein Bein zu stellen, das Thema Scheidung. Und so wie das auch heute ist, war auch damals das Thema Scheidung und Ehe ein kontroversielles Thema. Es gab ganz verschiedene Meinungen unter den Rabbis, ob Scheidung erlaubt sei und unter welchen Umständen Scheidung erlaubt sei. Und so war das eine einfache Sache, dass Jesus sich die Finger verbrennen konnte, wenn er hier irgendwelche Aussagen macht zu diesem Thema hier. Es gab auf der einen Seite eine liberale Schule von Rabbis, die haben Scheidung sehr leicht gemacht. War die Denkschule um den berühmten Rabbi Hillel. Der war etwa 20 Jahre zuvor verstorben, aber hatte noch immer sehr großen Einfluss auf die Menschen. Und der hat gesagt, ja, es ist sehr einfach, seine Frau zu entlassen. Nein, natürlich durften nur die Männer ihre Frauen entlassen, die Frauen umgekehrt durften ihre Männer nicht scheiden oder sich von ihnen scheiden. Es war damals so. Und Hillel hat gesagt, ein Mann durfte seine Frau entlassen wegen fast allem, was ihm nicht passt. Wenn sie mit irgendwelchen anderen Männern auf der Straße spricht, wenn sie schlecht über seine Eltern spricht, wenn sie das Frühstück anbrennen lässt, es waren alles Scheidungsgründe. Es gab einen Rabbi Akiva, der ging so weit, dass er gesagt hat, wenn du eine andere Frau findest, die du schöner findest als deine Frau oder die du mehr magst, dann ist auch das ein Scheidungsgrund und du kannst deine Frau einfach entlassen. Diese Denkschule hat Scheidung sehr einfach gemacht. Ein Mann musste einer Frau nur dreimal sagen: Ich entlasse dich, ich entlasse dich, ich entlasse dich, und dann war sie geschieden und tschüss. Das war so die gängige Praxis damals zur Zeit Jesu. Und die Rabbis sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, es ist eine religiöse Pflicht, deine Frau zu entlassen, wenn sie schlecht ist, unter Anführungszeichen. Sehr aktuell, sehr ähnlich unserer Gesellschaft heute. Wir haben einen ähnlichen Trend. Leute lassen sich scheiden, meist aus sehr selbstsüchtiger, egoistischer Argumentation. Na, solange wir uns lieben, bleiben wir zusammen. Wenn wir uns nicht mehr lieben, dann gehen wir halt auseinander und rennen zur nächsten Beziehung. Und Scheidung ist sehr einfach geworden heutzutage. Scheidung im Einvernehmen, es gibt keinen Schuldigen mehr. Leute lassen sich scheiden wegen unüberbrückbarer Gegensätze oder wir passen nicht mehr zusammen. Scheidungsrate im 20. Jahrhundert ist um 700% gestiegen. In der letzten Generation um 150%. In unserem Land ist es heute so, dass fast jede zweite Ehe geschieden wird. Und leider ist es unter Christen, zumindest unter denen, die sich Christen nennen, nicht viel anders. Und ich denke, ein Grund ist, dass Christen zum großen Teil dieses weltliche, humanistische Denken übernommen haben. Okay, es gab die eine Schule, die sehr liberal war. Scheidung war aus fast jedem Grund möglich. Und dann gab es eine zweite Denkschule damals um den Rabbi Shammai. Der hat gesagt, Scheidung ist nur erlaubt bei sexueller Untreue, also sehr eng. Und die Sicht war natürlich nicht sehr beliebt, bei den Männern zumindest. War noch immer liberaler als das Gesetz, weil das Gesetz hat gesagt, wenn jemand sexuell untreu ist, dann wird er gesteinigt. Stand die Todesstrafe drauf. Aber das war so die Debatte. Zwei sehr gegensätzliche Schulen und die Pharisäer haben jetzt versucht, Jesus da hineinzuziehen, um ihn irgendwie ein Bein zu stellen. Jesus konnte sich da eigentlich nur unbeliebt machen, er konnte nicht wirklich was gewinnen. Na, entweder hätten sie ihm vorgeworfen, er ist gegen das Gesetz, oder die Leute hätten gesagt, hey, das gefällt uns nicht, was Jesus hier sagt, wenn er gesagt hat, ja, Scheidung ist nur aus einem sehr engen Grund möglich, hätte er sich mit den Volksmengen verscherzt. Und sie versuchen, Jesus hier reinzuziehen. Ist natürlich sehr dumm, zu versuchen, mit Gott zu streiten, mit Jesus zu argumentieren. Obwohl wir das auch manchmal versuchen in unserem Leben. Aber die Pharisäer haben jedes Mal den Kürzeren gezogen, als sie versucht haben, Jesus eine Falle zu stellen. Und wie Jesus es meistens getan hat, antwortet er hier einfach mit der Gegenfrage. Das war so seine Strategie. Vers 3. Er beantwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Was steht im Gesetz, in den 5 Büchern Mose? Jesus beruft sich nicht auf Menschen oder auf irgendwelche menschlichen Traditionen, sondern Jesus geht zurück zu Gott. Sagt, was steht in der Bibel? Was sagt Gott dazu? Und das ist eine weise Sache in unserem Leben. Wenn wir zu irgendeinem Thema Fragen haben oder uns nicht sicher sind, es ist eigentlich nicht wirklich interessant, was Menschen denken. Menschen haben viele Meinungen. Was wirklich wichtig ist, ist, was denkt Gott darüber? Was sagt er dazu? Und die Antwort haben wir hier in seinem Wort. Und sie sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Worauf sich die Pharisäer hier beziehen, ist 5. Mose, Kapitel 24, die Verse 1 bis 4. Ich lese euch die mal vor. Da ist es, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat. Also es war ein offizieller Akt. Und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann, der zweite, den sie geheiratet hat, sie hasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben hat, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist, denn ein Gräuel ist das vor dem Herrn. Also das ist, was diese Stelle sagt. Die Schriftgelehrten haben diese Stelle genommen und haben sie so ein bisschen zu ihren Gunsten ausgelegt. Zu dem, was sie haben wollten, was ihrer Kultur entsprochen hat. Und wie gesagt, Scheidung war damals sehr einfach, es war sehr populär, es war sehr leicht gemacht. Und die Leute haben sich hier im Prinzip einen Belegtext genommen aus dem Alten Testament, um das zu rechtfertigen, was sie tun. Sie haben gesagt, ja, das ist okay, was wir tun in unserer Kultur. Mose hat es gestattet. Leider Gottes tun es Menschen oft, dass sie ihre Meinung haben oder ihre Wünsche und dann suchen sie sich irgendeinen Text aus der Bibel, um das zu belegen. Aber Leute, das ist nicht, wie wir die Bibel lesen sollen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas in die Bibel reinlesen oder dass wir unsere Vorstellungen nehmen und dann irgendwas raussuchen, um das zu rechtfertigen, was wir tun, sondern wir wollen die Bibel so lesen, dass wir das nehmen, so wie es da steht, und dass wir die Bibel in unser Leben sprechen lassen. Und dass wir Buße tun, dass wir unser Leben daran ausrichten. Das ist der Maßstab für uns. Nicht wir sind der Maßstab und wir versuchen, Gottes Wort hinzubiegen. Wir wollen uns korrigieren lassen von dem, was Gottes Wort uns sagt. Und es steht nirgendwo in der Bibel, dass Gott Scheidung geboten hat. Im Gegenteil, in der Bibel steht, Gott hasst Scheidung. Aber worum es in dieser Stelle hier geht, ist, Scheidung war eine gängige Praxis damals. Das war einfach da. Die Leute haben nicht gefragt, ob das Gott passt oder nicht, sie haben das einfach praktiziert. Und was Gott in dieser Stelle in 5. Mose macht, er reguliert Scheidung, dass wenigstens das in geordneten Bahnen stattfindet, um den Schaden einzugrenzen. Aber es war nie sein Herz, es war nie sein Plan, es war nie Gottes Wille, dass Menschen sich scheiden lassen. Und im Kontext in dieser Stelle geht es eigentlich um eine Sache, nämlich um die Frau zu beschützen in diesem Prozess der Scheidung. Eine Sache, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie einen anderen heiratet, dann kann sie nie wieder seine Frau werden. Das ist die Aussage von dieser Stelle. Schriftgelehrten haben das genommen und verdreht eigentlich die Aussageabsicht. Aber die Aussage war, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie geht hin, heiratet einen anderen, dann kann sie nie mehr seine Frau werden. Das war ein Schutz für die Frau. Gott wollte die Menschen vor leichtfertigen Scheidungen bewahren. Sagt, hey Junge, du überlegst dir das besser zweimal, ob du deine Frau entlässt. Weil sobald sie einen anderen geheiratet hat, kannst du sie nicht mehr zurückhaben. Selbst wenn der sie dann auch wieder entlässt. Das war ein Schutz für die Frau. Gott hat gesagt, ihr sollt eure Frauen nicht behandeln wie irgendeine Sache. So haben die das damals gesehen. Aber ihr sollt sie nicht behandeln wie irgendeine Sache, die ihr mal nehmt und dann wieder hinlegt und dann wieder nehmt, wenn es euch passt, und dann wieder weg. Und Gott sagt, nee, so läuft es nicht. Aber Gott hat Scheidung nie geboten. Das einzige Gebot, was hier ist, ist, dass sie nicht mehr zu ihm zurückkommen darf, nachdem sie einen anderen geheiratet haben. Und dann sagt Jesus in Vers 5, Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Weil die Leute nicht nach Gottes Rat, nicht nach seinem Willen, nach seinem Wort gefragt haben, sondern weil sie ihren Willen durchgedrückt haben und sich trotzdem haben scheiden lassen. Das ist der Grund. Deswegen hat Gott Scheidung da geregelt, um den Schaden zu begrenzen. Hat gesagt, wenn sie einen anderen heiratet, darf sie nicht mehr zurückkommen zum ersten Mann. Und wenn Scheidung stattfindet, dann soll es in geregelten Bahnen stattfinden. Er soll ihr einen Scheidebrief ausstellen. Auch das war zum Schutz der Frau. Damit später der Mann nicht sagen konnte, ja, es war, weil sie Ehebruch begangen hat, weil darauf stand Todesstrafe. In diesem Scheidebrief stand auch drinnen, explizit, sie ist frei, einen anderen zu heiraten. Also es war auch das zum Schutz der Frau. Aber Jesus sagt uns hier, dass jede Scheidung das Resultat ist von hartem Herzen. Zumindest von einem harten Herzen. Und das ist unser Problem. Wenn wir Menschen weiche Herzen haben vor Gott und dem Partner gegenüber, dann ist Scheidung nicht nötig. Dann wäre es auch nicht nötig, das zu regeln in Gottes Wort. Wir stellen so oft die falschen Fragen. Die Frage ist nicht so sehr, ist Scheidung legal oder ist es erlaubt? Die Frage sollte vielmehr sein, ist es Gottes Absicht? Ist es nach Gottes Herzen? Das sollte unser Leben bestimmen. Und seht hier, Jesus wechselt die ganze Sichtweise. Sagt im Vers 6 weiter, von Anfang der Schöpfung an, aber hat er sie als Mann und Weib geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll ein Mensch nicht scheiden. Und im Haus befragten die Jünger ihn deswegen noch einmal. Das war sehr radikal, was Jesus gesagt hat. Das war total gegen die Kultur, total gegen das Denken damals. Und die Jünger sind, wow! Und sie fragen ihn nochmal, haben wir das richtig verstanden? Und er spricht zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Also Jesus dreht das Ganze völlig um. Jesus verschiebt den Fokus von Scheidung auf Ehe. Und das ist die richtige Ausrichtung. Zwei Christen sollten nicht mal über Scheidung nachdenken. Das soll schlicht und einfach keine Option sein. Denn wenn du anfängst damit zu spielen, in Gedanken und darüber nachzudenken, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass du den Weg wählst. Stattdessen sollen wir tun, wenn wir Probleme haben, das, was Jesus hier getan hat, nämlich, dass wir uns auf die Ehe konzentrieren. Oder vielleicht besser gesagt, auf Gottes Willen für uns als Ehepaare. Und ich glaube wirklich, wenn ihr eine Ehe baut nach Gottes Muster, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen über Scheidung. Wenn jeder Partner den anderen höher achtet als sich selbst, seine oder ihre Bedürfnisse über die eigenen Bedürfnisse stellt, die physischen, die emotionalen, die geistlichen Bedürfnisse, dass wir einander nicht entziehen, einander lieben, achten, ehren, nähern, einander dienen als dem Herrn und zusammen dienen dem Herrn. Und ich glaube, wenn du so ausgerichtet auf deinen Partner lebst, wenn du deinen Partner so liebst, dann warum soll er sich scheiden lassen wollen von dir? Sieh dir, das löst das ganze Problem. Ja, es wird harte Zeiten geben, Auf und Abs, das ist normal. Aber ich glaube, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die Jesus lieben und die kompromisslos ihm dienen wollen und einander dienen wollen, dann wird es schön sein. Und dann wird es Gott ehren. Ursache von Eheproblemen, wie für alle anderen Beziehungsprobleme, ist eine Sache und das ist Selbstsucht. Das ist unser Problem. Dass wir nicht auf den Herrn ausgerichtet leben und auf den Partner oder auf andere Menschen, sondern dass wir selbstsüchtig leben. Das ist unser Problem. Dass Leute sagen, ich werde ihm nicht vergeben. Und ich werde mich doch nicht seiner Leidenschaft unterordnen. Oh, ich will Fernsehen, statt dir zuzuhören und mit dir zu beten. Ich bin doch nicht seine Dienerin. Soll sich selber kochen. Ich bin einfach nicht so der zärtliche, romantische Typ. Hey, soll sich dran gewöhnen. Oh Mann, ich habe keinen Bock, mit ihm zu schlafen. Interessieren mich doch nicht seine Bedürfnisse. Dieses selbstsüchtige Denken, das ist das Problem. Durch Selbstsucht zerstören wir und schwächen wir diese engste Beziehung zwischen Mann und Frau, die Gott geschaffen hat, Stück für Stück. Und wir setzen dem Partner unnötige Versuchungen aus. Gefährden die Ehe. Das ist das Problem. Menschen haben eine völlig falsche Vorstellung von dem, was Ehe ist und was der Zweck von Ehe ist. In Gottes Augen. Die meisten Menschen sehen Ehe so als Einkaufsladen, um was zu bekommen, nicht um zu geben. Ich habe mal gelesen, eine männliche Definition von Ehe. Ehe ist ein sehr teurer Weg, um seine Wäsche gratis gewaschen zu bekommen. Ist vielleicht ein bisschen krass, aber das ist so das Denken heute. Ehe ist dazu da, um mich glücklich zu machen. Hey, wer sagt das? Nein. Ehe ist dazu da, um Gott zu ehren. Das ist, was die Bibel sagt. Und Glück ist ein Nebenprodukt davon, wenn wir für Gott leben und wenn wir dafür leben, einander zu dienen. Nur Jesus ist der, der die tiefsten Bedürfnisse in unserem Leben stillen kann. Und wenn du dir davon erwartest, dass dein Partner dich glücklich macht und dass er alle deine Bedürfnisse oder sie alle deine Bedürfnisse stillt, dann wirst du ein böses Erwachen haben. Und du wirst deinem Partner Lasten auflegen, die er unmöglich tragen kann. Weil er kann nicht Gott spielen in deinem Leben. Also es gibt viel Verwirrung darüber, über das, was Ehe ist und wozu Ehe da ist und warum es in Ehe geht. Deswegen möchte ich mal kurz anschauen, was Gott über Ehe sagt. Und wenn wir diese Verse hier lesen, das Erste, was wir sehen, ist, dass die Ehe von Gott geschaffen ist. Gott hat sie von Anfang als Mann und Frau geschaffen. Ehe ist keine menschliche Erfindung. Nicht irgendwie nur so ein Vertrag zwischen zwei Menschen. Sondern Ehe ist ein Bund zwischen zwei Menschen, aber mit Gott und vor Gott ein Bund, einander zu lieben und einander zu ehren, einander zu dienen, bis dass der Tod uns scheidet. Um dadurch die Liebesbeziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde sichtbar zu machen. Das ist eine hohe Berufung. Und das ist der Hauptzweck für Ehe. Darum geht's. 1. Mose, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott hat Mann und Frau bewusst als Mann und Frau geschaffen. Ich meine, er hätte uns auch irgendwie so als, weiß nicht, Einzeller oder so irgendwelche Viecher, die sich selbst vermehren durch Zellteilung oder was. Aber er hat sie bewusst als Mann und Frau geschaffen. Er hat einen Zweck damit, einen Plan. Und es gibt viele Gründe, dass wir einander ergänzen, natürlich Nachwuchs. Aber das Wichtigste ist, dass Mann und Frau etwas gemeinsam darstellen sollen, was sonst nicht sichtbar wäre in dieser Welt. Und dass es nicht möglich ist, für einen Single, für einen Menschen alleine darzustellen. Und das ist die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Das ist die Liebesbeziehung zwischen Jesus Christus und uns, seiner Gemeinde. Gott hat Ehe geschaffen, um etwas von sich sichtbar zu machen, was sonst nicht sichtbar wäre in dieser Welt und was nicht möglich ist, alleine auszudrücken. Epheserbrief sagt uns, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Leute, der Hauptgrund, warum Gott uns als Männer und Frauen erschaffen hat, warum Gott Ehe geschenkt hat, ist ein geistlicher. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir nicht verstehen, wozu Ehe da ist und auch christliche Gemeindeordnung und Familienordnung nicht verstehen. Es geht nicht in erster Linie um uns selbst, um unsere glückliche kleine Familie, um meine Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Hey, das ist ein Nebenprodukt. Worum es wirklich geht, ist, dass wir hier in dieser Welt was ausdrücken als Männer und Frauen, was sonst nicht sichtbar wäre. Etwas Heiliges, etwas Geistliches, etwas Ewiges. Wir sind sozusagen Schauspieler. Kosmische Schauspieler, können wir sagen. Der eine spielt das Haupt, Christus, der andere spielt den Leib, seine Gemeinde. Und wir sind Schauspieler, um diese Liebesbeziehung auszudrücken, diese wunderbare Wahrheit der Erlösung sichtbar zu machen in dieser Welt. Das ist das Hauptziel. Und das ist eine hohe Berufung, Leute. Das ist eine wunderbare Berufung. Ihr Ehepartner, ihr seid ein Team zur Ehre Gottes. Seht ihr euch so? Wäre vielleicht ein guter Punkt, vielleicht heute Nachmittag beim Kaffee daheim drüber zu reden mal, als Ehepaare, als Familie. Seht ihr euch so als Team zur Ehre Gottes? Und ich möchte euch sagen, wenn ihr eure Ehe nicht so seht, dann ist eure Vision zu klein. Viel zu klein. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum so viele Ehen Probleme haben. Und das ist auch ein Fehler in vielen Eheberatungsbüchern und bei vielen Eheberatern. Die bleiben auf dieser kleinen, humanistischen, menschlichen Ebene stehen. Und Leute, das ist zu klein. Ihr braucht als Ehepaare eine Vision, die über euch selbst hinausgeht. Die über diese Welt hinausgeht, über eure kleine Ehewelt. Lest mal die Bibel mit diesen Augen. Epheserbrief. Was sagt der Herr? Der Herr sagt den Männern, ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und der Herr sagt den Frauen, ihr Frauen, ordnet auch euren Männern unter, respektiert sie als Leiter, als dem Herrn. Es geht um den Herrn. Es ist für ihn. Es geht um Gottesdienst. Es geht um ewige Dinge. Und das macht einen Unterschied. Wir brauchen diese Vision. Es ist ein Unterschied wie in dieser Geschichte, wo zwei Männer dastehen und eine Mauer mauern. Und der eine wird gefragt, was machst du? Und er sagt, ich mauere. Ich lege einen Ziegel auf den anderen und einen Mörtel dazwischen und einen nächsten Ziegel. Und der zweite wird gefragt, was machst du? Und er sagt, ich baue eine Kathedrale zur Ehre Gottes. Seht ihr den Unterschied? Ihr seid ein Team zur Ehre Gottes als Ehepartner. Und Ehe drückt was von ihm aus. Das ist die Vision, die er braucht. Zweite, was wir hier sehen. Gott schuf sie im Anfang als Mann und Frau. Vers 8 hier spricht es von einem Mann und einer Frau, die eins werden. Es war am Anfang Adam und Eva und nicht Adam und Peter. oder Susi und Babsi. Und auch nicht Adam und Eva und Susi und Sandra. Nein, es war ein Mann und eine Frau. Es gibt in Gottes Augen keine gleichgeschlechtlichen Ehen. Das ist gegen seine Schöpfungsordnung. Es ist nicht heil, so zu leben. Deswegen sagt Gott, tu das nicht. Alles. Gott sagt uns, sündigt nicht, weil er uns irgendwelche Grenzen setzen will, sondern er sagt, tut es nicht, weil euch das wehtut, weil es nicht gut für euch ist. Das ist seine Motivation. In allem, was er uns sagt. Und er sagt uns, gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind nicht heil. Ist nicht heil, so zu leben. Der Mensch ist nicht auf sein eigenes Geschlecht hingeschaffen, sondern auf das andere Geschlecht. Ich meine, physisch, das ist offensichtlich, aber auch emotional nicht. Studie aus 2001 von Robert Spitzer, der hat homosexuelle Männer befragt, die eine Veränderung erfahren haben. Und von denen haben 81% angegeben, dass der schwule Lebensstil emotional unbefriedigend ist. Ist geprägt von Promiskuität, vom Partnerwechsel, schmerzhaften Beziehungen, Eifersucht, Selbstmordrate oder Selbstmordversuchsrate unter homosexuellen Menschen ist 14 Mal höher als unter heterosexuellen Menschen. Nach den Zahlen von dem Washingtoner Familienforschungsinstitut ist die Lebenserwartung von homosexuellen Männern 42 Jahre, von homosexuellen Frauen 45 Jahre. Und das ist ohne AIDS. Vergleich das durchschnittliche Lebenserwartung sonst ist 70 Jahre. Es ist kein heiler Lebensstil. Und soweit wir es heute wissen, ist die Ursache für homosexuelle Orientierung in Verletzungen in der Kindheit zu suchen. Und es ist nicht heil, das auszuleben. Gott hat andere Pläne. Gott weint über das Leid dieser Menschen und über die Gefangenschaft dieser Menschen. Wir müssen auch das verstehen, Gott liebt homosexuelle Menschen. Gott liebt sie, wie alle anderen Menschen auch. Wie alle anderen Sünder auch. Und Gottes Wille für Homosexuelle ist ihr Heil. Gott will sie in seiner Liebe befreien von diesem zerstörerischen und perversen Lebensstil zu einer lebendigen Beziehung mit ihm und zu einer gesunden Beziehung mit dem anderen Geschlecht. Und wisst ihr was? Gott kann es tun. Es gibt tausende Menschen, die das erfahren haben. Diese Veränderung, wie Gott sie frei macht und heil macht und bereit macht zu einem Leben mit dem anderen Geschlecht, eine Familie zu gründen. Zweite, was wir hier sehen, ist, dass auch Polygamie, also Vielehe, offensichtlich falsch ist. Das ist nicht Gottes Wille. Sein Wille ist ein Mann und eine Frau, die sich Gott hingeben und einander hingeben, sich aneinander binden und hingeben fürs ganze Leben. Das sehen wir hier im Vers 7. Sie lassen ihr Single-Sein zurück, sie verlassen ihre Familie, ihren Vater, ihre Mutter, die Liebsten und die nächsten Angehörigen und sie binden sich aneinander. Und sie werden zu einer ganz neuen Einheit, zu einer ganz neuen Familie. Die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Fleisch. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Es ist nicht komplett. Dritter Grund, vielleicht sind wir jetzt gerade, Ehe ist Gottes Plan gegen Einsamkeit. In Malachi heißt es, deine Frau ist deine Gefährtin und die Frau deines Bundes. Es ist ein Bund für Zweisamkeit, für Kameradschaft. Nähe, Liebe, Hingabe soll dort sein, die in keinem anderen Rahmen möglich ist. Das ist, was Ehe ist. Sie werden zu einem Fleisch. Sie sind nicht mehr zwei, sondern sie werden zu einem. Ein Mann und eine Frau werden eins. Sie vernetzen, sie verweben ihr Leben miteinander. Rechtlich und physisch in der sexuellen Beziehung, in ihren Zielen, in der Hingabe aneinander, in ihrem Dienst aneinander und miteinander, im emotionalen Austausch, in Verantwortung miteinander, in Elternschaft, auch geistlich, es entsteht eine ganz neue Einheit. Und wenn zwei Menschen sich vor Gott in diesen Bund stellen, diesen Bund miteinander eingehen, dann stellt Gott sich dazu und verbindet sie fürs ganze Leben. Seht, das ist ein Bund. Die Idee von Bund ist nicht nur ein Vertrag zwischen zwei Menschen, sondern ist eine Dreierbeziehung. Es sind zwei Menschen, die in Beziehung mit Gott sind und die sich vor Gott verbinden. Da ist ein dritter Partner mit im Bund. Und das ist die einzige Hoffnung für unsere Ehen, dass Gott mit dabei ist. Weil es ist nicht einfach aus eigener Kraft ein heiles Leben zu leben. Es ist unmöglich für uns. Aber Gott kann es. Er kann uns Liebe schenken, von der wir gar keine Ahnung haben als Menschen, die getrennt sind von Gott. Und deswegen auch, weil Gott die Ehe eingesetzt hat, können wir Menschen die nicht nach Belieben auflösen. Sondern nur Gott kann das. Er hat es eingesetzt und nur er kann es auflösen, beziehungsweise Menschen nach seinem Wort, in Übereinstimmung mit seinem Wort. Jesus sagt im Vers 6, ist das Vers 6? Nee, Vers 9. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll ein Mensch nicht scheiden. Soll ein Mensch entscheiden. Ehebeziehung nach Gottes Muster ist ein großer Segen. Sprüchen 18, Vers 22 heißt es, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Wenn du einen Ehepartner heute Morgen hast, dann möchte ich dir sagen, du bist gesegnet vom Herrn. Es ist ein Geschenk Gottes, es ist ein Segen Gottes für dich. Und ich hoffe, dass du das auch so siehst, dass du dir dessen bewusst bist. In Malachi 2, da sehen wir Gottes Herz, da sagt Gott, ich hasse Scheidung, spricht der Herr, handelt nicht treulos. Ich hasse Scheidung, das ist Gottes Herz. Warum hasst Gott Scheidung? Na, erstens, weil Scheidung dieses Bild zerstört, das wir abgeben zwischen der Liebesbeziehung und Jesus und seiner Gemeinde. Jesus verlässt uns nicht. Zweiter Grund ist, weil Gott uns Menschen liebt. Und es gibt wohl kaum eine menschliche Erfahrung, die so schmerzhaft ist und so herzzerreißend ist wie eine Scheidung. Die, die das erfahren haben, die können das bezeugen. Eine furchtbare Erfahrung. Es ist das unnatürliche Abschneiden eines Teils von dir, einen Teil von deinem Leben, einen Teil von deinem Wesen. Ihr seid ein Fleisch. Ihr seid eine Einheit. Seelisch, geistlich, körperlich. Und wenn du das abschneidest, ist es wie wenn du siamesische Zwillinge trennst. Oder wie wenn du dir einen Arm oder ein Bein abschneidest. Ja, okay, du kannst es überleben. Du kannst es tun, du kannst es überleben. Gott kann es auch vergeben. Aber du wirst nie mehr dasselbe sein. Da bleiben Narben zurück. Du hast einen Teil von dir abgeschnitten. Und Gott weiß es. Und Gott will uns bewahren davor, uns weh zu tun. Und ich bin wirklich überzeugt davon, wenn zwei Menschen Jesus lieb haben und ihm hingegeben sind und sich einander hingeben, dann kann Gott jede Ehe retten und jede Ehe heilen. Wenn wir nur weiche Herzen haben vor ihm. Seht ihr, Scheidung löst keine Probleme. Wirklich nicht. Vielleicht vordergründig erstmal, aber sie schafft viele neue Probleme. Es ist eine Illusion, dass es mit einer zweiten Ehe, mit einem zweiten Partner einfacher wäre als mit dem ersten. Hey, du tauscht einen Sünder gegen den nächsten aus. Einen Menschen mit dem einen Set von Schwächen gegen einen Menschen mit einem anderen Set von Schwächen. Und du bist auch noch immer du selbst. Und du bist auch nicht perfekt und nicht vollkommen. Ich erinnere mich daran, als mir eine Mutter von einem Freund erzählt hat, die sich scheiden hat lassen und dann wieder geheiratet hat. Und sie hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie hart es sein würde, hätte ich es nicht getan. Und so auch wenn Scheidung biblisch gesehen unter gewissen Umständen erlaubt ist, und da kommen wir gleich dazu, ist Scheidung nie gefordert von Gott. Und ich glaube, dass Gottes Herz immer Heilung ist und Versöhnung und Wiederherstellung und Vergebung. Ich würde als Ratgeber nie jemanden zur Scheidung raten. Ich glaube, Versöhnung ist immer der heilere und der bessere und der höhere Weg. Aber es gibt biblisch gesehen Situationen, wo Scheidung eine Sünde ist. Na, wenn wir die Verse hier lesen, dann haben wir den Eindruck, es gibt überhaupt keine Ausnahmen. Na, Vers 9, was nun Gott zusammengefügt hat, soll ein Mensch nicht scheiden. Vers 11, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Gilt hier übrigens für Männer und Frauen gleich. Nicht nur für Frauen, wie es damals in der Kultur war. Jesus berichtigt auch das. Was wir hier lesen, ist Gottes Wort an zwei Christen. Scheidung ist keine Option für zwei Christen. Ich denke, es gibt Situationen, wo eine räumliche Trennung für eine Zeit lang weise ist, wenn da physischer Missbrauch ist. Ich meine, niemand muss sich prügeln lassen oder missbrauchen lassen. Aber ich glaube, nicht mal das ist ein Scheidungsgrund. Es ist zuallererst ein Aufruf an die Gemeinde, Gemeindezucht zu üben und es in Ordnung zu bringen. Aber zwei Christen sollten Scheidung nicht mal erwägen, nicht mal in Gedanken damit spielen. Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, wurde mal gefragt, hast du je an Scheidung gedacht? Und sie hat gesagt, an Mord ja, an Scheidung nein. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Es ist schlicht und einfach keine Option. 1. Korinther 7 wiederholt Paulus oder Gott durch Paulus dieses Gebot. 1. Korinther 7, Vers 10. Da ist es den Verheirateten aber gebiete, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll und ein Mann seine Frau nicht entlasse. Das ist Gottes Gebot an uns Christen. Ziemlich klar. Okay, was aber, wenn ein Partner sein Herz verhärtet und verbittert und unversöhnlich ist und sich trotzdem scheiden lässt gegen Gottes Wort und den Partner verlässt? Was dann? Brauchen wir nur weiterlesen. 1. Korinther 7, Vers 11, der nächste Vers, da heißt es, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Der Typ, der den Partner verlassen hat, ist ungehorsam, er hat gesündigt oder sie hat gesündigt, indem sie sich scheiden hat lassen. Und Gottes Gebot ist Versöhnung. Und er sagt hier, sie sollen beide unverheiratet bleiben, sodass sie jederzeit Buße tun können und wieder zum Partner zurückkommen kann und versöhnen kann. Und wenn einen anderen heiratet oder eine andere heiratet, dann begehen sie Ehebruch. Sie sind nicht frei, einen anderen zu heiraten. Steht hier, sie sind unverheiratet, dieser Ehebund ist gebrochen, aber sie haben die Pflicht vor Gott, seinen Partner oder Ex-Partner oder Ex-Partnerin wieder zu heiraten. Sie haben kein Anrecht auf diesen geschiedenen Zustand. Gottes Wille ist Versöhnung. Das ist ganz klar Gottes Gebot für uns Christen. Zwischen zwei Christen, so ist es. Scheidung ist keine Option. Eine Ausnahme. Wenn wir die Parallelstelle hier von Markus 10 lesen, das ist in Matthäus 19, da fügt Jesus zu diesen Worten hinzu, außer bei Hurerei. Das Wort Hurerei ist das Wort Porneia im Griechischen. Das Wort Pornografie kommt daher. Bedeutet im Prinzip unerlaubte sexuelle Handlungen. Ist ein sehr weiter Begriff. Ehebruch, Sex vor der Ehe, Homosexualität, Sex mit Tieren. Weiter Begriff. Unerlaubte sexuelle Handlungen. Das ist der einzige Grund, wo Gott Scheidung zulässt, ist bei sexueller Untreue des Partners. Ich glaube, Gottes Herz ist noch immer Versöhnung und Vergebung. Aber wenn ein Partner Ehebruch begeht und eine Buße tun will und weg ist, oder der andere, der verletzt wurde, wenn der sein Herz so verhärtet, dass er sagt, ich will nicht mehr mit der Person. Ich meine, Ehebruch ist eines der verletzendsten Dinge, die du einem Partner antun kannst. Dann lässt Gott Scheidung zu. Obwohl es nicht sein Herz ist. Und ich glaube, obwohl er heilen kann und wiederherstellen kann, wenn die Partner sich ihm ganz hingeben. Aber Gott lässt es zu. Was, wenn jetzt ein Partner kein Christ ist? Und wenn der Gott nicht nachfolgt? Und das ist ein Zustand, in dem wir uns nie freiwillig begeben sollen. 2. Korinther 6, ganz klar. Ein Christ sollte keinen Nichtchristen heiraten. 1. Korinther 7, es soll im Herrn geschehen. Aber, ich meine, es passiert. Menschen sind verheiratet und dann bekehrt sich einer und der andere will Gott nicht nachfolgen. Was ist dann? Lesen wir in 1. Korinther 7, die Verse 12 bis 14. Könnt ihr euch aufschreiben. Da heißt es, dass der gläubige Partner sich nicht scheiden lassen soll. Also für den Gläubigen gilt immer, du bleib bei deinem Partner. Aber was, wenn der Nichtgläubige sich scheiden lassen will? Dann heißt 1. Korinther 7, Vers 15, der nächste Vers, dass der Gläubige den Nichtgläubigen in Frieden ziehen lassen soll. Gott hat uns zum Frieden berufen. Okay, das ist soweit. Heirat, Scheidung in der Bibel. Vielleicht noch kurz über Wiederheirat. Was, wenn Menschen geschieden sind? Dürfen sie wieder heiraten? Ich denke, Gottes Wort unterscheidet hier. Es gibt drei mögliche Situationen. Erste Situation, was ist, wenn ich geschieden worden bin, bevor ich Christ geworden bin? Ich war verheiratet und jetzt habe ich Jesus kennengelernt und ich habe einen Mann oder eine Frau kennengelernt, habe mich verliebt. Ich würde gerne heiraten. Wie ist es? Muss ich unverheiratet bleiben? Sündige ich, wenn ich heirate? Und ich denke, die Antwort ist nein. Du bist frei zu heiraten. Die einzige Bedingung ist, wie für alle Christen, es soll im Herrn geschehen. Es soll ein Mann oder eine Frau sein, die Jesus lieb hat. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, dann ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und siehe, es ist neu geworden. Ich glaube, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann schenkt er ihm einen völligen Neuanfang. Zweite Situation, die wir uns vorstellen können, ist, dass es eine Scheidung war, wo es eine biblische Grundlage dafür gab. Also entweder der gläubige Partner ist fremdgegangen oder der ungläubige Partner hat den gläubigen Partner verlassen. Das sind die einzigen Ausnahmen in der Bibel, wo Gott Scheidung gestattet. Und wenn Gott Scheidung gestattet, wenn sie frei sind, sich scheiden zu lassen, dann sind sie auch frei, wieder zu heiraten. Alles andere wäre Schwachsinn. 1. Korinther 7, Vers 15, da heißt es, du bist nicht gebunden in diesem Fall, sondern du bist frei, wieder einen anderen Christen zu heiraten. Drittes Szenario, was wir uns vorstellen können, was ist, wenn es eine Scheidung gegeben hat, ohne biblische Grundlage? Gegen Gottes Wort. Wenn Menschen einfach ungehorsam waren und sich trotzdem scheiden haben lassen. Was dann? Wir haben schon gesehen, Gottes Wille für den Fall ist Versöhnung und Wiederheirat der geschiedenen Partner. Sie sind nicht frei, wieder zu heiraten. Das heißt, sie sollen unverheiratet bleiben und auf den Partner zugehen und Versöhnung suchen. Und wenn sie Hilfe brauchen, bitte Hilfe in Anspruch nehmen. Hilfe der Geschwister. Eheseelsorge, besser früher als das, bevor überhaupt so krass ist, dass es zur Scheidung kommt. Und wenn einer dieser beiden Christen unwillig ist, dann ist es wieder eine Situation, wo die Geschwister, wo die Gemeinde aktiv werden soll und diese Unversöhnlichkeit ansprechen muss. Und wenn es sein muss, Gemeindezucht zu üben, nach Matthäus 18. Und besser früher als erst nach der Scheidung, das soll schon viel früher passieren. Und wenn ein Christ auf das beständig nicht hört und nicht nach Gottes Wort leben will, dann sagt uns die Bibel, dann soll er gelten oder sie gelten wie ein Ungläubiger. Und dann ist wieder diese Situation, wo einer ein Christ ist und der andere gilt wie ein Ungläubiger. Wenn der Ungläubige den Christen verlässt, dann ist der Christ wieder frei, jemand anderen zu heiraten. Auf dieselbe Art und Weise können wir fragen, wenn wir uns für jemanden interessieren. Ich bin noch Single, aber ich interessiere mich für eine Person, die schon mal verheiratet war. Wir können genauso fragen, ist diese Person frei, wieder zu heiraten oder hat sie andere Verpflichtungen? Kann oft sehr kompliziert werden, das Thema Scheidung und Wiederheirat. Ist nicht immer so einfach. Oft ist es schwer, eine Scheidung rückgängig zu machen, wenn neue Familien gegründet wurden, Kinder da sind. Es ist nicht so einfach. Es gibt nicht immer diese ganz einfachen, klaren Antworten. Und ich glaube, es ist jetzt unmöglich, hier heute Morgen alle möglichen Situationen durchzuspielen. Wenn wer Fragen hat, konkrete, kann man vielleicht nachher drüber sprechen. Es ist wichtig, dass wir nicht pauschal Antworten geben. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, wo wir jeden Fall einzeln anschauen müssen. Und viele Menschen sind verletzt worden durch so pauschal Antworten und haben falsche Antworten gekriegt und ist nicht gut. Muss ich jeden Fall konkret ansehen. Besonders ist wichtig, dass wir als Gemeinde, dass wir geschiedenen Menschen in Liebe begegnen. Scheidung ist eine furchtbare Sache. Die Menschen haben den Horror durchgemacht. Und ja, auch wenn Gott Scheidung hasst, Gott hasst nicht Geschiedene, sondern Gott liebt sie, wie alle anderen Sünder auch. Und jeder von uns ist ein Sünder. Gott liebt auch wiederverheiratete Geschiedene, selbst wenn sie vor Gott nicht die Freiheit hatten, sich scheiden zu lassen und wieder zu heiraten. Selbst wenn sie in Ungehorsam geheiratet haben. Scheidung und Wiederheirat ist nicht die eine unvergebbare Sünde. Im ersten Johannesbrief heißt es, das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Und ich glaube, wenn ein Ehepaar oder ein Partner, der in der Vergangenheit versagt hat und der vielleicht eine frühere Ehe zerstört hat und gebrochen hat und wieder geheiratet hat, ich glaube, wenn diese Menschen ihre Sünden bekennen und Buße tun und den Herrn suchen, dann haben sie genauso Vergebung in Jesus vor Gott wie alle anderen Sünder. Und sie können genauso mit Gottes Segen rechnen und seiner Gnade rechnen, wie jeder andere Sünder von uns auch. Dann würde ich sagen, dann leb deine Ehe jetzt zur Ehre Gottes so gut wie du kannst. Vor allem möchte ich an Ehepaare appellieren, lass es jetzt gar nicht so weit kommen. Lass es nicht so weit kommen. Denk erst überhaupt nicht an Scheidung nach. Und vernachlässigt eure Ehe nicht. Das macht einen Unterschied. Während die Scheidungsrate unter denen, die sich Christen nennen, genauso hoch ist wie die unter Nichtchristen, nämlich jede zweite bis dritte Ehe geht kaputt, ist es bei denen, die regelmäßig in die Gemeinde gehen gemeinsam, von denen wird nur mehr eine aus 50 Ehen geschieden. Und von den Ehepaaren, die regelmäßig gemeinsam beten, von diesen Ehen wird nur mehr eine aus 1100 geschieden. Leute, vernachlässigt eure Ehen nicht. Es macht einen Unterschied. Und wenn ihr Probleme habt, mit denen ihr nicht alleine fertig werdet, dann bitte sucht Hilfe. Wir sind gern für euch da und wir können euch auch gern weiterhelfen, wenn ihr Hilfe braucht, auch die nötige Hilfe zu finden. Ich möchte euch auch ermutigen, dass Gott wirklich fähig ist, Ehen wiederherzustellen, die hoffnungslos scheinen. Gott ist fähig, Dinge zu tun, die wir uns einmal erträumen können. Gott kann diese Ehen herstellen und besser machen als je zuvor, wenn wir uns ihm hingeben. Er ist fähig, Dinge zu tun über unser Vermögen hinaus. Ich möchte euch heute zum Abschluss aus einem Brief vorlesen, den eine Frau an einen Pastor geschrieben hat, den ich kenne. Sie schreibt hier, 1994 reichte ich die Scheidung ein. Jahre der Sünde und der Misshandlung hatten unsere Ehe zerrissen und alles, was noch übrig blieb, war Papierkrieg. In meinen Augen gab es keine Hoffnung, dass mein Ehemann sich je ändern würde und es schien mir, dass Gott mich hinausführte. Mein Mann hatte jedes Versprechen gebrochen, das er mir je gegeben hatte, durch seine Alkoholsucht, was unsere Ehe wörtlich in einen Zustand der Verzweiflung zurückließ. Wir waren bankrott in jedem Sinn des Wortes. Die Liebe war weg, die Hoffnung war weg, die Träume waren weg, zerrissen durch Sünde. Nichts war schmerzhafter in meinem Leben, als die Zuneigung und die Unterstützung des Mannes zu verlieren, den ich geheiratet hatte. Dem einen, dem ich mein Leben anvertraut hatte, der versprochen hatte, treu zu sein und mir jetzt eine Quelle von solch bitterem Schmerz war. Aber heute danke ich Gott für die Schmerzen und die Menschen, die er um mich gestellt hat während all dieser Jahre. Es war durch den Schmerz all dieser schlimmsten Jahre meines Lebens, dass Gott sich in seiner Gnade mir so real gezeigt hat. Nachdem ich Jesus angenommen hatte und Menschen begannen, für meinen Ehemann und meine Ehe zu beten, wurden die Dinge noch schlimmer. Es endete in Trennung und Einreichung der Scheidung. Es war während dieser Zeit der Trennung, dass mein Ehemann auf die Knie ging als Resultat von viel Gebet und Leid. Nüchternheit und Erlösung kam in sein Leben, als er sein Leben Jesus gab. Obwohl ich so viele Jahre dafür gebetet hatte, glaubte ich es nicht, als er es mir zuerst erzählte. Obwohl ich die Scheidung eingereicht hatte, betete ich weiter um Gottes Willen. Und obwohl ich wusste, dass ich biblische Gründe für eine Scheidung hatte, nämlich Ehebruch, wusste ich auch, dass Gott Scheidung hasst. Ich muss zugeben, dass ich die Ehe nicht weiterführen wollte, obwohl ich froh war über die Veränderungen in meinem Mann. Ich hatte Angst, er würde in seine alten Wege zurückfallen. Eines Morgens, während ich betete, führte mich der Herr zu einer Schriftstelle in Philemon, wo steht: Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder im Herrn. Ich wusste, dass Gott zu mir sagte: Nimm ihn zurück und mach dir keine Sorgen, das ist für immer. Er ist nicht länger ein Sklave der Sünde, die dich so verletzt hat, er ist dein Bruder im Herrn. Lasst mich euch sagen, das war nicht, was ich hören wollte. Aber ich wusste, dass es Gottes Wille war. Sofort rief ich eine starke christliche Freundin an und erzählte ihr die ganze Geschichte und wir begannen, um Versöhnung zu beten. Es dauerte viele Monate. Aber schließlich kam mein Mann zurück und brachte viel Freude in unsere kleine Familie. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und wenn mir damals irgendjemand erzählt hätte, wie mein Leben heute ausschauen würde, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Wir kämpfen immer noch mit den Problemen des Lebens, aber wir haben Gott in unserem Zentrum unseres Heims und das macht den ganzen Unterschied. Mein Ehemann ist ein gottesfürchtiger Mann und ich liebe ihn mehr denn je und sein Sohn hat ein gutes Vorbild in ihm. Ich glaube wirklich, dass Gott mir erlaubt hätte, mich von meinem Mann zu scheiden. Aber wegen Gebet und Gehorsam gegenüber seiner konkreten Führung in meinem Leben hat er mich sehr reich gesegnet. Er hat die Liebe erneuert und die Hoffnung wiederhergestellt, sodass wir es wieder wagen können zu träumen. Ich würde das nicht missen wollen. Aber ich will euch einfach ermutigen, jeden, der in einer scheinbar hoffnungslosen Situation kämpft, nicht aufzugeben, egal wie die Umstände sind. Soweit der Brief und das Zeugnis dieser Frau. Leute, wir haben einen Gott, der fähig ist zu tun, weit über das hinaus, was wir erdenken können und was wir uns überhaupt erträumen können. Wir wollen jetzt Abendmahl miteinander feiern. Und wir wollen das heute Morgen so machen. Ich möchte, dass ihr Ehepaare gemeinsam Abendmahl feiert. Miteinander betet und gemeinsam an den Herrn Jesus dankt. Und alle anderen, wir können uns einfach so in kleinen Grüppchen zusammentun und zusammen beten und gemeinsam an Jesus denken.